Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Hans Henkel. Er ist der Initiator des German Australian Opera Grants. Und der Opera Grant sucht jetzt wieder australische junge Sänger für das nächste Jahr. Hans Henkel, was ist denn der Opera Grant?
Der Opera Grant ist ein jährliches Stipendiumsprogramm, welches einem Gewinner, jeweils nur einem pro Jahr, die Möglichkeit bietet, mindestens ein ganzes Jahr lang im Ensemble des Wiesbadener Staatstheaters, also im Opernensemble, mitzuwirken, auf höchster professioneller Stufe.
Und wie wird diese Auswahl ablaufen?
Es sind drei Schichtungen der Auswahl. Es ist erst die Bewerbung, da haben wir meistens so 20, 30 Kandidaten. Das sind alles zwar noch junge Opernsänger, aber die haben schon die eine oder andere Rolle in sich, sind einfach hochbegabte Sänger und Sängerinnen, die dringend mal die Insel Australien verlassen wollen und sich an anspruchsvolleren Orten prüfen wollen. Und die melden sich an und dann kommt die zweite Schichtung des Wettbewerbs. Das ist die Vorauswahl, die funktioniert über Tonträger, Interviews und auch bildlich den Juroren gegenüber, von denen dann die ungefähr 20, 30 auf 6 Männer und 6 Frauen zurückgedünnt werden. Und diese 12 kommen dann physisch in die dritte und ich möchte sogar sagen vierte Runde des Wettbewerbs. Die dritte Runde des Wettbewerbs, dass diese 12 Sänger jeder eine halbe Stunde Prüfungszeit bekommt, wo sie mit Begleitung, mit sprachlichen Aufgaben, sängerischen Aufgaben, Duett singen, unter Dirigat singen, eben sich beweisen. Und dann werden von den 12, das geht einen ganzen Arbeitstag lang, 4 ausgewählt, die am nächsten Tag die Finalisten darstellen. Müssen auch wieder 2 Frauen und 2 Männer sein, die am nächsten Tag dann vor großem Publikum, kommen meistens 400 bis 500 Menschen zusammen in der Deakin Hall, das ist Federation Square in Melbourne. Und dort geht es dann um die Wurst. Und da singen die nacheinander jeweils 2, jeder eine Arie, aber hintereinander zeitlich versetzt. Und dann ziehen sich die Juroren zurück und bestimmen den Gewinner, beziehungsweise die Preise, die für die zur Verfügung stehen, die nicht den Nummer 1 machen, sondern die mit ordentlichen Geldpreisen und Auftrittschancen Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4 werden.
Und die Gewinner oder Gewinnerin dieses Wettbewerbs, die hat dann die Möglichkeit, oder der hat dann die Möglichkeit, am Staatstheater in Wiesbaden sich weiterzubilden.
Das ist nicht nur die Möglichkeit, sondern das ist ein Employment-Verhältnis, was eingegangen wird. Der oder die Operndirektorin in diesem Fall ist zugegen bei der Endauswahl und stellt Teil der Jury dar und wird bereits nach dem Gewinnen beginnt die Beziehung mit der Opernleitung und da geht es dann ganz früh schon um Allokation und Verteilung von Rollen für den Kandidat. Und je nach Begabungsniveau sind da schon erstaunliche, faszinierende Ergebnisse zustande gekommen. Die australischen Sänger machen das ja jetzt schon seit 22, 23 Jahren. Da waren schon viele große, positive Überraschungen.
Diese jungen Leute, die dann in Wiesbaden lernen und gastieren werden, bekommen die auch so ein kleines Taschengeld, damit sie überhaupt überleben können?
Ja. Das ist sozusagen das, was in dem Wort Grant drinsteckt. Die deutsche Community, ich sage es jetzt mal so grob ausgedrückt, trägt finanziell dazu bei, dass die deutsche Community 2/3 des Gehaltes, was ein sogenanntes Anfängergehalt am Theater darstellt, trägt. Und deswegen ist es eben ein Stipendiumprogramm, was nicht ganz von der Oper Wiesbaden lanciert ist, sondern das ist ein Stipendiumprogramm, was von der hiesigen kleinen Operagesellschaft im MTO More Than Opera mit ihrem Leiter Dr. Cram und eben in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Staatstheater ausgeübt wird.
Und für diese jungen Leute besteht ja auch die Chance, dann nach diesem Stipendium sogar noch ein Engagement an anderen deutschen Opernbühnen zu finden?
Ja, da gibt es kein Recht drauf, das zu tun. Aber es passiert meistens, dass sie der eine oder andere verlängert wird in Wiesbaden. Es hat schon gegeben, dass eine Sängerin oder Sänger 3 Jahre da waren oder auch mal 4 Jahre. Und die erste, die es gewonnen hat, die Sharon Kempton, die ist in Wiesbaden geblieben. Allerdings nicht in einer Employment-Beziehung zum Theater, sondern sie ist freischaffend und wird manchmal zu Rollen gebeten. Aber hat ihre Existenz ganz nach Wiesbaden verlegt. Aber normal ist es, dass jetzt kommt was, was sie erstaunen wird, dass die Männer, die rüberkommen, geradezu weggerissen werden von anderen Opernhäusern und die Frauen sich, auch wenn sie noch so gut sind und noch so toll sind, doch sehr bemühen müssen, was ihnen durchaus gelingt, in anderen Opernhäusern dann wieder Anstellung zu finden. Aber die haben es schwerer, die Frauen. Schlicht aus dem Grund heraus, weil es mehr singende Frauen gibt und mehr hervorragend singende Frauen gibt, als es Männer dieses Niveaus gibt.
Und Rollen, gibt es mehr Sängerrollen für Männer oder für Frauen an den Opern?
Ja, das ist ja die ganze Krux. Es gibt deutlich mehr Männerrollen in jeder Verdi-Oper, in jeder Mozart-Oper. Das ist nicht etwas, worauf vielleicht der Zuschauer so achtet, aber wenn Sie da mal drauf achten, dann werden Sie feststellen, nie unter 65% der Rollen sind Männer und 35% Frauen. Und das bedeutet, dass dadurch, dass eben die Frauen, das ist generell so, das weibliche Geschlecht ist zur Kunstausübung einfach mehr hingezogen. Das finden Sie beim Malen, das finden Sie beim Singen, das finden Sie beim Tanzen, finden Sie bei allen Kunstausübungen, ist dann größer im Angebot und kleiner bei der Nachfrage. Und bei Männern ist es andersrum, da ist das Angebot gering, die Nachfrage sehr groß.
Wenn diese jungen Menschen nach Australien zurückkehren, gibt es denn hier überhaupt noch viel Oper?
Ja, wenn Sie mich fragen, weil ich bin ja opernsüchtig und verkehre mit den Operngesellschaften dadurch so regelmäßig, dass ich bis zu 2x die Woche eine Oper konsumiere. Und was jetzt noch dazu kommt, im Rahmen meiner Opernförderung, Sie wissen ja, ich verwalte beruflich Bürogebäude. Ich 4 Melbourner Opern Companies auf leeren Flächen in einer meiner Bürogebäude, nämlich der 45 William Street im Central Business District, einquartiert habe zu einer totalen Förderungsmiete, aber full scale einquartiert habe. Und die dort ihre Opern einüben, und das ist ein langer, intensiver Prozess, weiß ich ganz genau, wie viel Opern gespielt wird. Und es wird eben viel mehr Oper gespielt, als der Mann auf der Straße weiß. Und es werden im Durchschnitt in Melbourne allein 30 neue Opernproduktionen, also 30 Opern lanciert. Und die kommen von rund 7, 8, 9 sogar Opern Companies, die Opern Companies genannt werden, weil sie nicht wie in Deutschland Opernhäuser sind, sondern weil sie nur Gruppen sind, die nicht ein Opernhaus besitzen. Wir Deutschen denken ja immer, ja, Oper geht nur im Opernhaus. In Australien geht eben Oper überall und wird von Opern Companies dargestellt. Übrigens, das Sydney Opera House ist kein Opernhaus, das ist ein Leihtheater für eine Opern Company. Verstehen auch viele Deutsche nicht diesen Zusammenhang, ist vielleicht auch gar nicht so relevant, aber wo wir uns gerade darüber unterhalten, habe ich es halt mal ausgedrückt.
Wenn es nun so viele Produktionen, Opernproduktionen gibt, die Sie gerade erwähnten, ist es nicht schade, dass die Öffentlichkeit, die ja doch dann eingeladen sein sollte, das zu sehen, davon gar nichts weiß?
Ja, es ist eine, unter uns, und jetzt werden Sie fast zittern, wenn ich sage, es ist eine Katastrophe. Es ist schlimm, dass die Produktionen, diese 30 Produktionen, wenn Sie hingucken, die werden dann hier mal zweimal aufgeführt, da mal dreimal, da nur einmal sogar. Also da, ich leide da furchtbar drunter. Wenn Victorian Opera hier eine Entführung aus Serail inszeniert, wie letztes Jahr, und dann können die das gerade dreimal spielen. Oder dann haben sie eine Elektra von Richard Strauss inszeniert. Das sind aufwendigste Prozesse. Und da wird das einmal gespielt. Und das gilt für alle Opern-Companies. Die Kleinen, die bei mir im Bürogebäude üben, also es ist eine, die sehr viel spielt, die Lister Opera, die übt im Moment gerade Don Giovanni ein. Da fängt sie an mit Einüben Ende April. Und die Premiere kommt erst Ende August. Die Opern Companies sind jetzt nicht vollberuflich, die üben auch immer nur am Wochenende, aber die üben dann halt wirklich jedes Wochenende und dann spielen sie diesen Don Giovanni nicht mal nur in Melbourne, weil in Melbourne ist der Markt immer ganz schnell saturiert. Da kriegen sie 3 Aufführungen hin, die spielen dann in Daylesford, Wangaratta, Euroa, Millawa, also in den Regions. Und das machen sie, weil die Regions letztlich jede Stadt für sich ein eigener Markt darstellt, wo eine oder zwei oder manchmal auch 3 Aufführungen abgesetzt werden können, sozusagen.
Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kann ich mir doch nicht vorstellen, dass ein Opernsänger, der das beruflich machen will, von diesen Engagements leben kann.
Da haben Sie vollkommen recht und deswegen ist die Tragik auch durchaus vorhanden, dass diese Opernsänger, viele dieser Opernsänger, Doppelleben führen. Also ich habe jetzt gerade den Fall der Lister Opera, die im Moment aktiv, die wird effektiv am Sonntag in Maui in einem unserer Shopping Center, die ich verwalte, die Oper Orpheus und Eurydice von Willibald Gluck aufführen. Da ist der Haupttenor, also das ist wirklich höchste Darstellungskunst, der ist in seinem anderen Leben, ist der Accountant einer Mining Company. Also das sind Doppelleben, die da geführt werden. Aber es ist eben so, dass wir Menschen, einige von uns haben, ich sage es immer, die Propensity to sing, also die ganz groß ausgeprägte Neigung, in sich selbst zu singen. Ich weiß nicht, ob Sie das selber auch haben, Herr Müller, dass
nicht
Sie
so doll
dringend singen müssen, dass die das haben, diese Menschen, und dass für die das höchste Glück ist, wenn sie eben sich sängerisch präsentieren dürfen und können. Und wir Zuschauer und Genießer haben den Genuss, deswegen läuft das Ganze ja, dass dadurch, dass es eben die Genießer eben auch gibt, aber der Drang, es zu tun, es auszuüben, die Oper auszuüben, ist wohl, wenn man es mathematisch betrachtet, größer als die Nachfrage, es zu konsumieren, es zu genießen, es sich zuzuführen. Die Oper.
Ja, und hinzu kommt ja, so eine voll kostümierte Oper auf die Bühne zu bringen, kostet Geld.
Das kostet unendlich Geld und es ist dadurch, dass diese Opern Companies es, ich benutze das englische Sprichwort, on the smell of an oily rag darstellen, läuft es einfach, geht es einher mit sehr viel Verzicht der Darstellung. Und es ist sehr arbeitsteilig, eine Oper. Die Kostümiere und die Stage Sets, also die Kulissen, das sind ganz andere Welten und das Directing, das was ganz weit weg vom gerade nur Singen oder Orchesterspiel. Also es ist sehr, sehr arbeitsteilig und daher kommt ja auch das Wort. Opera means the works. Da ist einfach alles wird angeboten. Und ich will noch mal einen kurzen abschließenden Satz sagen. Es gibt ja auch das Musical. Und das Musical ist ja mit der Oper ganz nah verwandt. Ein Musical könnte man als Oper bezeichnen. Der Unterschied ist nur, dass beim einen mit dem Mikrofon, nämlich beim Musical mit Mikrofon und einer eher unausgebildeten Stimme gesungen wird, während beim anderen eine hoch ausgebildete Stimme, die kein Mikrofon braucht und Säle von 2000 Leute beschallen kann. Und trotzdem ist das Musical mehr nachgefragt beim Konsumenten. Das ist so, das wird jetzt zu wissenschaftlich, wenn wir darauf eintreten, warum es so ist, aber es ist so. Und deswegen ist die Situation so, wie sie ist. Es gibt in Melbourne 8, 9 Opern-Company, die produzieren 30 Neuproduktionen und haben aber, wenn man es zusammenzählt an Zuschauern, das kann ich jetzt nicht genau ausrechnen, so im Kopf, sagen wir mal, die haben dann 50.000 Zuschauer gehabt in dem einen Jahr, während die Musical-Produzenten, die haben vielleicht gar nicht mal 30 Musicals, sondern die haben vielleicht sogar nur 18 Musicals und die ziehen 400.000 Zuschauer auf sich. Sie wissen das, Herr Müller, die Musicals sehen Sie ja wie Harry Potter oder The Lion King oder so weiter, die werden ja dann auch immer 8 Wochen, 12 Wochen, Monate gespielt und die Tickets sind nicht billig. Also das ist etwas, was ist, wie es ist. Das kann man jetzt auch in dem Sinne nicht so leicht ändern.
Aber das Musical, ist das Musical nicht auch irgendwie volksnäher und moderner als die Opernstoffe, die doch manchmal so uns nicht so richtig vertraut sind mehr?
Es ist tatsächlich so, dass die Opern, die präferierten Opern, in früherer Zeit komponiert worden sind als das, was als Musical läuft. Es ist so. Das Wort modern ist ja vielfältig. Das Musical hat mehr Klamauk in sich. Das bringt die Leute, die Audiences, zum Lachen. Und da wird enorm gesprungen und getanzt und Akrobatik betrieben und Wow-Effekte gebracht, während bei der Oper die Wow-Effekte durch die Stimme, Stimmakrobatik und Melodien sind, die einfach so unter die Haut gehen, dass man emotional innerlich gewendet wird. Das passiert beim Musical nicht, aber beim Musical lachen sie sich eher tot und es gibt wohl mehr Menschen, die das suchen. Aber mit altmodisch und neumodisch möchte ich es nicht bezeichnen, das eine oder das andere.
Hans Henkel, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören, aber ich bedanke mich vielmals für Ihre interessanten Ausführungen und wünsche Ihnen vor allen Dingen mit dem Operagant noch weiterhin viel, viel Erfolg.
Das freut mich. Vielen Dank, Herr Müller, für das Gespräch.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.